Und jetzt freue ich mich, meine Liebe, über unser Thema. Warum musste der Messias sterben? Und meine Freunde, ich möchte euch sagen, dass mich das seit Kind beschäftigt. Warum? Und meine Freunde, es gibt sehr viele Menschen, denen ist das einfach ein Ärgernis. Und ich erinnere mich, Freunde, an einen Theologen, ein Pfarrer in Deutschland. Und wir saßen uns gegenüber und an einer Hochzeit war das. Und dann hat er mir erzählt, dann hat er mir gesagt, ja, er hätte eigentlich Mathematik studiert. Und dann hätte er eine Evangelisation besucht. Freunde, da wurde viel gesungen. Und diese Brüder, die hätten dann gesprochen. Ich habe dann bald gewusst, um wer es handelt. Freunde, wunderbare Gottesmänner. Und die haben auch einen Chor gehabt und gesungen. Und plötzlich sagt er mir, wissen Sie, das war so eine Seelenmassage. Und dann habe ich da auch mich jetzt angesprochen gefühlt. Und dann habe ich die Hand gehoben und bei den Jansbrüdern war das, Freunde. Und dann hat er mir gesagt, ja, und dann nachher bin ich sogar nach vorne gegangen. Und dann hatte ich das Gefühl, ja, jetzt müsste ich eigentlich für Gott da sein und habe dann mit meinem Studium aufgehört. Und dann habe ich Theologie studiert. Und dann habe ich das alles wieder verloren. Und jetzt ist es für mich schwer, wenn ich aufstehen muss und das Glaubensbekenntnis aufsagen mit der Gemeinde. Das ist dort in dieser Gemeinde in Deutschland, in der EKD, Evangelischen Deutschen Gemeinde, ist das dort üblich. Und das ist für mich schwer. Dann sagt er mir, und ich hätte das nie so sagen können, wie Sie es getan haben. Und dann plötzlich wurde er still, Freunde. Und dann sagt er mir, wissen Sie, müssen wir nicht jetzt mit diesem Kreuz, mit diesem Sterben, mit diesem, oh, und dann plötzlich wurde er rot im Gesicht, sagt er mir, mit diesem Metzger-Evangelium aufhören. Freunde, der Mann hatte seinen Glauben verloren. Und für ihn war das Kreuz jetzt ein Ärgernis. Und das Sterben von diesem Jesus, das glaubte er nicht mehr, dass das nötig ist und. Meine lieben Freunde, ich sage euch, dieser Mann hat mir so im tiefsten Herzen leid getan. Und seitdem bete ich für diesen Mann, der kommt mir immer wieder in den Sinn. Freunde, einen wunderbaren Anfang hat er gemacht in dieser Evangelisation mit diesen Jansbrüdern und hat er sogar sein Studium aufgegeben, um Theologie zu studieren. Und jetzt hatte er wieder alles verloren. Freunde, es ist furchtbar. Wisst ihr, dieses Kreuz ist ein Ärgernis für viele. Uns aber, sagt der Apostel, ist es eine Kraft Gottes, das Kreuz. Aber ich muss euch gestehen, meine Lieben, ich bin jedes Mal, wenn Ostern kommt, wenn dann Karfreitag kommt, unser großer Versöhnungstag, Und ich habe ja über die 7 Worte am Kreuz gesprochen, wisst ihr noch? Dann bin ich immer ganz, ganz schwer angegriffen, weil wir dieses Lamm Gottes, dieser Jesus, so leid tut, was er zu erdulden hatte für meine Sünden. Musste er ans Kreuz und sein Blut vergießen. Und jetzt, meine lieben Freunde, habe ich gedacht, jetzt will ich einmal mit euch doch die Frage mit euch zusammen, diese Frage stellen, warum musste eigentlich der Messias sterben? Und jetzt, wenn ich an das Erste Testament denke, an das Alte, dann haben wir diese ganzen Opfer. Wisst ihr, im 3. Buch Mose, Levitikus, da steht alles, was geopfert werden muss, diese ganzen Tiere. Und das ist auch wieder für viele Tierfreunde, ist das ein Ärgernis. Und jetzt wissen wir, dass diese Opferfreunde, dass das alles eine Hinleitspende gewesen ist, im Hinblick auf das eine Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und ich denke jetzt an diese letzte Nacht des Volkes Israel dort in Ägypten, wisst ihr, als der Würgengel da durch dieses Ägypten zog und jetzt mussten sie ein Lamm schlachten, ohne Fehl, ein Jahr alt. Und dann das Blut von diesem Tier mussten sie an die obere Türschwelle streichen und die beiden Türpfosten, Freunde, sie mussten Farbe bekennen und jetzt hat der Würgengel dieses Blut gesehen. Und jetzt sind wir mittendrin, Freunde, in der sogenannten Blutstheologie. Und da machen sehr viele einfach nicht mehr mit. Sagen, ja, Gott, jawohl, und der Vater, aber Jesus und dieses Opferlamm und dieses Sterben am Kreuz und so weiter, also das können wir einfach nicht glauben. Und dass der stellvertretend für uns das sterben musste. Und meine lieben Freunde, es ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Es geht um Jesus, es geht um das Kreuz, es geht um sein Sterben am Kreuz, aus Liebe für uns, meine lieben Freunde. Und ich habe mir jetzt diese Frage schon immer wieder gestellt. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt will ich das einmal mit euch anschauen. Und ich möchte heute Abend jetzt, meine Lieben, das Erste, was ich jetzt schauen möchte, das ist es, die Frage, ist er wirklich der Messias? Und ich schlage einmal, meine lieben Freunde, das Markus-Evangelium auf. Ist das der Messias, dieser Jesus? Markus und hier Kapitel 14. Und meine Freunde, wir sind jetzt da mittendrin, wisst ihr, in dieser schrecklichen Nacht. Er wurde hin und her gebracht und jetzt zuletzt war er jetzt da bei diesen Schriftgelehrten und hohen Priestern und jetzt suchten sie ihn zu überführen und Freunde, diese Zeugen haben sich widersprochen, es war einfach nicht möglich und er hatte ja niemandem etwas zuleide getan und jetzt plötzlich steht er, meine lieben Freunde, jetzt steht er vor dem großen Priester. Und der hohe Priester stand auf. Das ist der höchste Priester, Freunde. Der hohe Priester stand auf, trat mitten unter sie und fragte Jesum und sprach, antwortest du nichts zu dem, was diese wider dich zeugen? Das waren die falschen Zeugen, Freunde. Und wisst ihr, Freunde, Jesus schwieg. Ich habe einmal gepredigt über das Schweigen Jesu. Das ist auch etwas Gewaltiges, dass er still war. Und jetzt steht dieser hohe Priester auf, stellt euch mal vor, und sagt, ja, du redest gar nichts. Er aber schwieg still, Jesus, und antwortete nichts. Und jetzt passt auf. Da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm, bist du Christus? Das heißt der Gesalbte. Das heißt, meine lieben Freunde, der Maschiach. Maschiach heißt der Gesalbte, der Messias. Bist du der Messias? Und jetzt noch mehr. Der Sohn des Hochgelobten. Jesus aber sprach, ich bin es. Und ihr werdet sehen, des Menschensohn sitzen zur rechten Hand der Kraft und kommen mit des Himmels Wolken. Ich bin es. Freunde, jetzt hat sich Jesus ganz klar deklariert. Einmal hat er die Jünger gefragt, was sagt ihr denn, dass ich sei? Und er hat sie gefragt, was sagen die Menschen, was ich sei? Und dann haben sie ihm geantwortet, die einen sagen, ja, du seist der Elia, der Vorläufer des Messias. Andere, die sagen, du seist ein Prophet. Und dann sagt Jesus, was sagt ihr denn? Und dann hat Petrus sein wunderbares Zeugnis gegeben und gesagt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und hier, meine lieben Freunde, vor dem hohen Priester in Jerusalem, sagt er, jawohl, ich bin es. Ich bin der Messias. Ich bin der Sohn des Hochgelobten. Und was passiert jetzt? Da zerriss der hohe Priester seinen Rock und sprach, was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt gehört die Gotteslästerung. Was dünkt euch? Sie aber verdammten ihn alle, dass er des Todes schuldig wäre. Da fingen an, etliche ihn zu verspeien und zu verdecken, sein Angesicht, und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, weissage uns. Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht. Freunde, das ist es, was mich immer wieder anficht. Und deshalb meine Frage, musste denn dieser Jesus so sterben? Musste das so passieren? Hat es keinen anderen Weg gegeben? Meine Freunde, ich nehme diese Frage sehr ernst. Und ich möchte jetzt mit euch einmal Jesus ganz persönlich hören. Und zwar schlage ich das Johannesevangelium auf jetzt und hier das 10. Kapitel. Johannesevangelium, Kapitel 10. Und meine Freunde, es ist immer wunderbar, wisst ihr, wenn sich die Heilige Schrift selber erklärt. Ich lese in diesem 10. Kapitel jetzt von Vers 14 an. Da stellt sich Jesus wieder selber vor. Und er sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin bekannt den Meinen. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Meine Freunde, dieses Wörtlein möchte ich noch einmal wiederholen. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Freunde, das sagt Jesus viermal. Viermal. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Das sind keine Juden. Freunde, er redete hier jetzt vom Stall Israels. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Da hat er an dich und mich gedacht. Wir Goim, wir aus den Nationen. Und dieselben muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören. Und wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Lieben, das ist das Wunderbare. Da ist nicht mehr Jude oder Grieche. Grieche, das ist das Sammelwort für alle Nichtjuden, sondern eine Herde, ein Hirte. Das ist so fantastisch. Sie werden meine Stimme hören und wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse, auf dass ich's wiedernehme. Und jetzt sagt er etwas ganz Wichtiges, Freunde. Niemand nimmt es von mir, das Leben. Niemand. Auch der Vater im Himmel nicht. Niemand nimmt es, das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da ward abermals eine Zwietracht unter den Juden über diese Worte. Viele unter ihnen sprachen, er hat den Teufel und ist unsinnig und höret ihm nicht zu. Die anderen sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann der Teufel auch der blinden Augen auftun? Freunde, da scheiden sich die Geister. Und Freunde, was mir jetzt hier ganz wichtig ist in diesem Text, dass Jesus sagt, niemand nimmt mir das Leben. Ich selber gebe das Leben. Niemand. Und jetzt sind einige, die sagen, ja, das ist ja doch einfach Gotteslästerung. Sie werden meine Stimme hören und wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse, auf dass ich's wiedernehme. Niemand nimmt es von mir. Freunde, auch der Vater nicht. Sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da ward abermals Zwietracht. Meine Lieben, also jetzt wollen wir das Erste einmal sagen. Niemand hat Jesus gezwungen, sein Leben dahin zu geben. Er hat es aus eigenen Stücken selber getan. Er hat es dahin gegeben. Ich lasse mein Leben für die Schafe und ich nehme es wieder an, Freunde. Und das war ja eine solche Macht, wisst ihr, diese Kraft der Auferstehung, meine lieben Freunde. Als er aus dem Grabe kam, da haben sich die Gräber aufgetan in Jerusalem. Und Heilige sind auferstanden und sind in die Stadt gegangen, sind den Menschen erschienen. Gewaltig, gewaltig diese Kraft der Auferstehung. Und deshalb, Freunde, mit dem Karfreitag ist nicht alles aus, sondern es gibt den Auferstehungsmorgen, den Auferstehungstag. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Freunde, ich habe jetzt an einen Mann denken müssen. Das war auch einer, der hat diese ganze Sache mit diesem Kreuz und mit diesem Tod und mit dieser Auferstehung und mit diesem Sohn Gottes, das hat er nicht hören können. Und er hat die Gemeinde verfolgt, bis aufs Blut. Und ist sogar nach Damaskus, wollte er gehen, um die gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zu bringen, um sie abzuurteilen. Ihr wisst genau, von wem ich rede, von Paulus. Was sagt er? Ich schlage jetzt einmal die Apostelgeschichte auf. Und meine Lieben, hier Kapitel 17. Und jetzt hört ihn einmal, was er erzählt. Apostelgeschichte 17. Und ich lese hier von Vers 1 an. Er ist auf der Reise. Und stellt euch mal vor, er kommt nach Thessalonich. Vor kurzer Zeit waren wir noch dort oben. Saloniki, Thessalonich. Und es steht da, nachdem sie aber durch Amphibios und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Judenschule, das ist eine Synagoge, da war eine Judenschule. Wie nun Paulus gewohnt war, der Pharisäer, ne, gewesen, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten, drei Feiertage, drei Wochen. Und redete mit ihnen an drei Sabbaten aus der Schrift. Was ist das für eine Schrift? Freunde, das Alte Testament, etwas anderes hat's gar nicht gegeben. Tat sie ihnen auf und legte es ihnen vor. Und jetzt, was hat er erzählt? Dass Christus musste leiden. Also Christus, der Gesalbte, der Sohn Gottes, ins Fleisch gekommen, Freunde, Mensch geworden, dass Christus musste leiden und auferstehen von den Toten und dass dieser Jesus, den ich, sprach er, euch verkündige, das ist der Christus. Und etliche unter ihnen fielen ihm zu und gesellten sich zu Paulus und Silas, auch der gottesfürchtigen Griechen eine große Menge, dazu der vornehmsten Frauen, nicht wenige. Das ist wieder die Sache. Freunde, für die einen eine Torheit. Es gibt sogar andere, das steht in der Bibel auch, für die ist es ein Ärgernis. Uns aber, Freunde, ist es Kraft Gottes. Das Blut des Lammes reinigt uns von aller Untugend. Das Blut des Lammes macht dich schneeweiß. Bruder, Schwester, du kannst dich unter das Blut Jesu stellen, weißt du, dann bist du nämlich unter dem Kreuz und da tropft dieses Blut des Herrn Jesus auf dich. Du bist unter dem Blut und dieses Blut, in dem ist das Leben und deshalb hat er gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben und wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Sondern er ist jetzt schon vom Tode hinüber gewechselt Wir haben ewiges Leben, Freunde. Durch den Tod Jesu, weil das Leben im Blut ist. Und das Blut hat er für uns vergossen. Also das hat dieser Pharisäer, dieser Gewesene, ihnen gesagt, dass Christus musste leiden und auferstehen von den Toten. Und dass dieser Jesus, den ich, sprach er, euch verkündige, er ist der Christus. Das war die Botschaft, er ist der Gesalbte. Meine Freunde, ich möchte jetzt eigentlich den Herrn Jesus selber einmal hören. Und ich möchte das Lukas-Evangelium aufschlagen. Was hat er von sich zu sagen? Denn wisst ihr, meine Lieben, es ging ja um ihn, es ging um sein Leben. Es ging um sein Sterben. Es ist unwahrscheinlich, was er durchmachte. Und einmal, meine Lieben, das war dort im Garten Gethsemane. Da hat er seinen Jüngern gesagt, betet. Bleibt da, betet. Und dann ging er noch einen Steinwurf weiter. Und dort ist er niedergefallen vor seinem Gott. Und Freunde, dann hat auch Jesus gefragt, wäre es möglich, dass dieser Kelch, und da spricht er von diesem Kelch des Zornes Gottes, meine lieben Freunde, der eitel eingeschenkt ist bis ganz oben an, dass dieser Kelch an mir vorübergehe. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dort wurde ja sein Schweiß wie Blut, wie Blutstropfen. Und er kommt zu den Jüngern und sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Da hat er deine ganzen Depressionen getragen. Aber Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wisst ihr, meine Lieben, ich kann unmöglich an Karfreitag predigen, ohne auch noch an den Auferstehungstag zu erinnern. Wisst ihr, Freunde, das ist das Fantastische. Er hat den Tod besiegt. Er ist von den Toten auferstanden. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Hades, Sheol, Totenreich, wo ist dein Sieg? Jetzt war er da, meine lieben Freunde, und jetzt ist er auferstanden von den Toten. Und jetzt ist er am ersten Tag überall Menschen erschienen, dem Petrus, meine lieben Freunde. Und bevor er gen Himmel fuhr, ist er noch der Maria Magdalena erschienen, hat sie beauftragt, zu den Brüdern zu gehen und zu sagen, dass er lebt und dass sie sollten nach Galiläa gehen. Und irgendwie, meine lieben Freunde, jetzt ist er auferstanden. Und meine Lieben, jetzt ist da eine ganz besondere Begegnung. Ich habe mich gefreut, von meinem Bruder das zu hören, über die Begegnungen. Meine Lieben, das ist jetzt eine ganz, ganz fantastische Begegnung. Und ich will euch das einmal lesen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Und ich lese einmal von Vers 13 an. Lukas, Kapitel 24, von Vers 13 an. Und siehe, zwei aus ihnen gingen an demselben Tage in einen Flecken, der war von Jerusalem 60 Feldwegs weit. Der Name heißt Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, dass sie so redeten und befragten sich miteinander. Nahte Jesus zu ihnen und wandelte mit ihnen. Das war eine Begegnung. Das war eine. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht kannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs? Und seid so traurig. Ich will euch etwas sagen. Er fühlt mit. Er sieht, wenn du traurig bist. Es ist ihm nicht gleichgültig. Er möchte dir begegnen. Diese wunderbaren Begegnungen. Warum seid ihr so traurig? Da antwortete einer mit Namen Kleophas. Wir wissen nur von dem einen, wie er geheißen hat. Vom zweiten wissen wir es nicht. Da antwortete einer mit Namen Kleophas und sprach zu ihm, bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darin geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Taten und Worten vor Gott und der allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten überantwortet haben, zur Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Und jetzt, meine lieben Freunde, das, was sie erwartet hatten, was sie erhofft hatten, was sich nicht erfüllt hatte in gar keiner Weise. Wir aber hofften, er sollte Israel befreien. Ja, von was denn erlösen? Von den Römern, von dieser Besatzungsmacht, Freunde. Die haben ja die Menschen ausgenommen, das war schrecklich. Sie waren unterdrückt. Wir aber hofften. Eine falsche Erwartung. Freunde, wir können auch falsche Erwartungen haben an Gott. Das ist wichtig. Wir aber hofften, er sollte Israel erlösen. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Auch haben uns erschreckt etliche Frauen der unseren, ja natürlich, die sind früh bei dem Grabe gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben ein Gesicht der Engel gesehen, welche sagen, er lebe. Und etliche unter uns gingen hin zum Grabe und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O, ihr Toren, und träges Herzens zu glauben alle dem, was die Propheten geredet haben. Und jetzt kommt wieder dieses Muss. Musste nicht Christus solches leiden? Musste nicht das Göttliche Muss? Und das betont der Auferstandene, Freunde. und legt das aus, sagt das diesen Jüngern, die jetzt da am Verzweifeln waren und von Jerusalem nichts mehr wissen wollten und ins Wochenendhaus wollten dorthin gehen und vergessen und ihre Enttäuschung jetzt da wieder auskurieren, weg von Zion, nichts wie raus. Musste nicht Christus, der Gesalbte, solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Und jetzt passt auf. Und fing an von Mose. Das ist die Tora. Die fünf Bücher Mose. Und fing an von Mose und allen Propheten. Und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren, da hätte ich dabei sein wollen. Freunde, diese Bibelstunde, diese Begegnung, die hätte ich mitmachen. Stellt euch mal vor, habt ihr gehört, alle Schriften des Mose, alle Propheten, alle Schriften, die von ihm zeugen, das ganze Alte Testament, meine lieben Freunde, überall ist eine Apokalypse drin und ein Hinweis auf dieses Lamm Gottes, welches der Sünde trägt. Ich muss es noch einmal lesen. Und fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren. Und sie kamen nahe zum Flecken, da sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Wenn du ihn einlädst, wenn du ihm begegnen willst, er kommt. Er wohnt bei dir. Du kannst mit ihm sprechen, er ist allgegenwärtig. Er hat sich vorgestellt und gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ein wunderbarer, herrlicher Heiland ist das, meine lieben Freunde. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Meine Freunde, ich möchte diesen Chorus jetzt mit euch singen. Herr, bleibe bei uns. Denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns. Denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. So ein Chorus, da muss man immer schauen, dass man zusammen aufhört. Gell? Aber es war wunderbar, ihr habt wunderbar gesungen. Ich freue mich so. Meine Lieben, wenn du dem Heiland sagst, du bleibe da, komm mit in meinen Alltag, in mein Haus, in meine Wohnung, komme, bleibe da. Er kommt und er bleibt. Meine lieben Freunde, um was ging es mir hier? Es ging mir um dieses Muss. Musste nicht. Musste nicht dieser Messias solches leiden. Ich möchte noch ins erste Evangelium gehen mit euch. Und zwar ins Matthäus-Evangelium. Ein ganz besonderes, Freunde, aus folgendem Grund. Matthäus spricht eigentlich zu den Juden, die das Alte Testament kennen. Dieses erste Evangelium, das bezieht sich auf alle Prophezeiungen. Und dieser Matthäus, Freunde, ihr wisst ja, das war ja der Zöllner, der hat alles erlebt mit dem Herrn Jesus und hat sich vertieft ins Alte Testament. Und ich möchte in diesem Matthäusevangelium das 28. Kapitel aufschlagen. Und ich lese hier, meine lieben Freunde, von Vers 16 an. Matthäus 28, Vers 16. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg. Ihr müsst jetzt einmal sehen, wie ganz normal, wahrheitsgetreu diese Schrift ist, Freunde. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg, dahin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Und jetzt kommt ein kleines Sätzlein. Etliche aber zweifelten. Meine Freunde, das ist menschlich. Ist das Tatsache oder haben wir eine Halluzination? Ist das eine Täuschung? Ist eine Fata Morgana? Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrte sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Er hat sich ihnen vorgestellt. Dort in Galiläa. Und wir haben es hier mit dem Missionsbefehl zu tun, Freunde. Ich möchte ihn noch einmal lesen. Geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt im September sind wir wieder mit einer Gruppe in Israel und meine lieben Freunde, interessant. Einige haben mich jetzt schon besucht und haben gefragt, ob ich sie taufen würde. Ich habe an vielen Reisen taufen, Freunde. Ich mache das am See Genezareth. Morgens um 5. Da schläft noch alles. Um 5 Uhr morgens geht die Sonne auf über den Golanhöhen. Die Sonne ist dann mit dabei. Und dann schreiten wir gemeinsam in den See, ins Wasser. Und dann taufe ich sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich bin da einig mit dem größten Theologen des 20. Jahrhunderts, Professor Karl Barth, der gesagt hat, zur Taufe geht man, da wird man nicht getragen. Es ist ein persönlicher Entscheid jedes Einzelnen. Zur Taufe geht man, da wird man nicht getragen. Freunde, wir segnen die Kinder, wir taufen sie nicht. Der Herr Jesus wurde am 8. Tag beschnitten. Aber Freunde, getauft wurde er mit 30. Wir reden von einer sogenannten Glaubenstaufe. Wer da glaubt und getauft wird, der soll selig werden, gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird nicht gerettet. Da sagt er, wiederholt er die Taufe nicht. Meine lieben Freunde, wir wollen nicht diskutieren, aber wer das sieht und erkennt von der Schrift her, Freunde, der kann sich taufen lassen. Ich habe fast eben sehr oft im See Genezareth Taufe. Und jetzt haben wir eine Taufe in Thaingen mit der Gemeinde, wo ich des Öfteren auch predige, in Schaffhausen. Und wenn jemand das Gefühl hat, er möchte sich taufen lassen, Glaubenstaufe, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und er möchte das tun, der kann das tun, der soll sich anmelden bei mir oder der Sonja. Wir werden nach Thaingen gehen, dort ist eine Gemeinde mit einem wunderbaren Taufbassin. Und da haben wir an einem Sonntag dann die Taufe dort. Nachmittags um 2 Uhr. Und wer natürlich mitkommt nach Israel, wir gehen auch wieder nächstes Jahr im April nach Israel, den taufe ich auch im See Genezareth sehr gern, morgens um 5. Das ist etwas ganz Besonderes. Meine Lieben, das nur nebenbei, das ist der sogenannte Befehl für Evangelisation und Mission. Geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, wisst ihr, meine lieben Freunde, das spricht er mitten hinein in das Getriebe dieser Zeit, mitten hinein in das unheimliche Spiel dunkler Mächte, mitten hinein in die Nervosität und Angst und Friedlosigkeit unseres gehetzten Daseins. Bis an der Weltende, bis an das Ende dieses Zeitalters, bis zum Tag der Entrückung seiner Wiederkunft, meine lieben Freunde. Bis zum Weltuntergang, bis zum Anfang des großen Neujahrs Gottes mit dem neuen Himmel und der neuen Erde, da Gerechtigkeit und Frieden wohnt, meine lieben Freunde, bis zu diesem neuen Jerusalem. Ist das nicht fantastisch? Und wisst ihr, wenn ich das so sage, dann muss ich an diesen gewaltigen Mann Gottes denken, an diesen Dietrich Bonhoeffer, wenn er sagt, von guten Mächten wohlgeborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und wisst ihr, Freunde, wenn ich an den Heiland denke, an Jesaja 53, da ist sein ganzes Sterben vorausgesagt, Jahrhunderte vorher. Und wenn ich an den Psalm 69 denke, Freunde, ich schlage sie nicht auf, das ist ein messianischer Psalm, lies einmal, da wird alles vorausgesagt, was er zu leiden hat. Und dann den Psalm 22, das kennen wir doch, meine Lieben, da hat er sogar ja selber daraus zitiert, mein Gott, mein Gott, meine lieben Freunde, musste nicht der Messias solches leiden? Musste er ans Kreuz? Es war der Wille des Vaters, deshalb liebt mich der Vater. Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. Und die Opfertiere, das waren Hinleitspenden auf das eine Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und meine lieben Freunde, ich sage euch die Wahrheit, wenn ich einmal beim Herrn bin, dann will ich den Vater fragen, Warum? Hat es nicht einen anderen Weg gegeben? Und dann wird er es mir endgültig erklären. Und der Sohn wird mir sagen, du, es musste sein. Musste nicht. Der Maschiach, der Gesalbte, der Messias, solches Leiden. Es musste. Und wir wollen uns beugen und anbeten und loben und danken für das Blut Jesu, das für uns Leben und Kraft ist. Kraft Gottes, Ärgernis für die anderen, Torheit für die anderen, für uns Gottes Kraft. Amen. Vater im Himmel, wir stehen vor dir. Und wir kommen jetzt im Namen Jesu zu dir, o Vater. Und wir wissen, du bist Gott, der ewig Seiende. Und du hast den ewigen Sohn. Und diesen Sohn hast du geopfert. Welch ein Geschenk, welch eine Gabe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, bekommen, in sich drin tragen. Herr, wer an dich glaubt, der hat ewiges Leben. Schenke meinen Freunden diese Klarheit. Und ich danke dir für ein jedes, das hier war heute Abend. Ich rühme deinen wunderbaren Jesusnamen. Und Herr, jetzt geh du doch durch die Reihen und lege deine Hand auf die Häupter meiner Lieben. Und schenke du einem jeden so eine Begegnung, wie mein Freund das heute Abend gesagt hat, diese Begegnung mit dir. Und die brauchen wir immer wieder neu, Herr. Und du kannst jedes traurige Herz erfreuen, trösten. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Du kennst diese Depression, du kennst diese Not und du hast sie getragen. Und der Tod und der Teufel wollten dich schon umbringen dort im Garten Gethsemane. Aber dann kamen die Engel und dienten dir, Herr, und du warst dann am Kreuz von Golgatha. Herr, wir preisen dich und wir danken dir, dass wir vor dir sein dürfen. Und du gehst mit einem jeden nach Hause. Und wenn ich jetzt aufhöre zu reden, dann redest du weiter auch in dieser Nacht und machst uns das Kreuz groß und dein Blut lieb und dein Opfer verständlich. Herr, dir gehört aller Ruhm, alle Ehre. Wir danken dir und preisen dich. Du treuer Gott. Halleluja. Amen. Amen. Thank you. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen, Amen. Kommt gut heim, ihr Lieben. Shalom, shalom. Und Gott befohlen.